Es ist ein guter Abend miteinander. Ich bin zuerst mal da. Kunden habe ich lernen kennen letztes Jahr, im November auch. Zwei, drei Kollegen, die ich kenne, die auch da sind. Merci, dass ihr gekommen seid. Haben mich ein bisschen reingeschlüpft in das Abenteuer da. Und haben mir gesagt, du könntest doch auch mal etwas schreiben. Ich dachte, ja, ich weiß noch nicht. Ich bin nicht so sicher. Und wer hat mich auch nicht gesehen. Und am Schluss habe ich dann zugesehen. Und habe an eine Geschichte gedacht. Ich habe mir überlegt, soll ich etwas auf die Bolz schreiben? Ja, auch ein paar Geschichten geschrieben auf die Bolz, aber mehr so für eine Familienangelegenheit. Und dann habe ich noch überlegen, was war einmal gewesen? Plötzlich hatte ich da irgendeine Eingabe gehabt. Sommer 1979, da ist mir da plötzlich verschiedene Böden durch den Kopf. Zum Thema eben nur nicht juffeln. Bon. Und bei faire ce qu'on veut mit dem, oder? Eigentlich. Also jetzt fände ich gescheiter an, anstatt lange noch zu schnurren. He? Wow. Meine Knie zitterten, mein Herz schlug wie wild, als ich sie zum ersten Mal sah. Nora. Ich verliebte mich sofort, doch sie war noch in einer komplizierten Beziehung mit ihrem Freund gefangen. Mal löste sie sich von ihm, mal kehrte sie zurück. Für mich war es eine Achterbahn. Eines Abends fragte ich sie direkt: Kannst du dir eine Zukunft mit mir vorstellen? Ich weiß es noch nicht. Hab etwas Geduld. Nur nicht juffle, antwortete sie. Geduld? Ich hatte keine. Um zu zeigen, dass ich es ernst meinte, sagte ich halb trotzig, halb verzweifelt: Dann fahre ich mit dem Velo nach Moskau. Bis ich zurück bin, kannst du dich entscheiden. Ein paar Tage später lieh mir mein älterer Bruder seinen alten grünen Zehngänger. Am Lenker befestigte ich ein kleines Transistorradio. Mit Sack und Pack brach ich los Richtung französischer Jura. Meine Reiseroute war kaum mehr als eine grobe Skizze. Der erste Tag war ein Albtraum. Regen, Wind, fast 50 Kilo Last. Auf der Rue des Alpes musste ich absteigen und das Rad keuchend hinaufschieben. Plötzlich raste ein Lastwagen vorbei. Sein Anhänger streifte mich, der Luftzug fegte mich samt Velo in den Straßengraben. Platsch! Glück im Unglück, ich war heil, das Velo auch. Ich sah nur aus wie damals Albert Zweifel nach einem Querfeldeinrennen an einem Sonntagnachmittag. Am Abend in Mesch schlug ich mein Zelt auf, erschöpft, schmerzgeplagt und völlig durchnässt. Am Morgen darauf schrie jeder Muskel: Moskau? Unendlich weit. Ich wollte umkehren, doch etwas in mir sagte: Geh weiter! Meine nächste größere Etappe war Reims. Jeweils abends stellte ich mein Zelt irgendwo in der Natur auf, an einem Waldrand, in einem Stadtpark, manchmal auf einem kleinen Campingplatz. Nach ein paar Velotagen schrieb ich Nora eine Postkarte und sagte ihr, wo ich gerade war. Und dann geschah es. Auf einer endlosen französischen Landstraße überholte mich ein Auto mit Freiburger Kennzeichen. Es hielt an. Nora stieg aus. Ich ließ mein Velo fallen und rannte ihr entgegen. Ohne Worte fielen wir uns in die Arme. Sie hatte mich gesucht, Campingplätze abgeklappert, Straßen entlang gespäht. Nun stand sie vor mir. Zwei Tage verbrachten wir zusammen in Reims. Mein Zelt war plötzlich kein Einmannzelt mehr, sondern une tente pour deux. Willst du nicht mit mir zurückkommen, fragte sie. Ich zögerte, schüttelte dann den Kopf. Noch nicht, du hast dich ja noch nicht entschieden. Nur nicht juffle. Während meiner Fahrt Richtung Galle träumte ich vor mich hin und dachte an Reims. Ich fuhr stundenlang durch die nördlichen französischen Landschaften, nährte mich von schönen, hoffnungsvollen Gedanken, Plötzlich war die Küste vor mir. Auf der Fähre über den Ärmelkanal nach Dover stand ich an Deck und dachte an Nora. Ob sie jetzt auch an mich dachte? Ich setzte die Reise fort, weiter nach Norden. In London kämpfte ich mich durch den Verkehr, schlief eine Nacht heimlich im Hyde Park, bis mich frühmorgens Polizisten weckten. Ich packte meine 7 Sachen und fuhr durch den dichten Verkehr Londons weiter Richtung Norfolk. Mein Fahrrad schien über die langen Straßen zu gleiten. Die Tage vergingen, ähnlich und doch voller neuer Begegnungen. Eine davon war besonders unerwartet und äußerst risikoreich. In einem Dorf stellte ich mein Zelt unter einer Trauerweide auf. Nach einer langen Tagesfahrt war ich müde und hungrig. Ich briet mir ein paar Spiegeleier. Da tauchte ein Mann auf und fauchte: "You have to go away." "Why?" antwortete ich. "You just have to go away. And quickly," wiederholte er. "Take it easy, man," sagte ich. "Nume nit juffle," konnte er nicht verstehen. Kurz darauf kam er mit einem kräftigen Begleiter zurück, der mein Zelt abriss. Dann schnauzte er mich an, ich solle jetzt verschwinden. Das ließ ich mir nicht gefallen. Ich schnappte meine schwere Gepäckspinne, wirbelte sie über den Kopf und stürmte auf ihn zu. Und der Kerl rannte davon. Kurz darauf kam die Polizei. Die beiden Polizisten luden mich freundlich ein, alle meine Sachen in ihr Auto zu legen, danach ihnen hinterher zu fahren. Sie brachten mich zu einem abgelegenen Bauernhof. Der Bauer, ein Mann mit Schultern, breit wie Stalltüren, hörte geduldig zu. Auf Nachfrage zeigte er mir einen Platz, wo ich zelten könne. "Aber pass auf, ich lasse heute Nacht die Stiere aufs Feld. Zur Sicherheit legst du Stacheldraht um dein Zelt", sagte er. Vor dem Wegfahren erklärten die Polizisten noch, warum mich die beiden Männer bei der Trauerweide verjagt hatten. Dort sollte eigentlich ein Campingplatz erstellt werden. Das Gesuch war aber vor ein paar Monaten abgelehnt worden. Ich war zu müde, um Stacheldraht um mein Zelt zu legen. Ich stellte mein Velo als Schutzwall vor den Zelteingang. Ich saß dazwischen am Boden. In der Ferne, vielleicht 100 Meter, grasen die Stiere. In der Dunkelheit näherte sich tatsächlich einer. Er kam bedrohlich auf mich zu. Er beugte sich neugierig über das Velogestell, leckte am Sattel und Lenkrad. Dann senkte er den Kopf und sah mich durch das Dreieck des Velorahmens an, als wäre ich ein Bild hinter Glas. Plötzlich ein knapper Ruck mit seinem Kopf und mein Velo flog in hohem Bogen wie ein Spielzeug über seinen Rücken hinter ihm zu Boden. Dieser Muni, bestimmt auch so groß und schwer wie Zibu, der Siegermuni von Mollis, lebendige Gabe für den letzten Schwingerkönig, stand nun knapp 2 Meter vor mir. Meine ganze Aufmerksamkeit, alle meine Poren waren in größter Alarmbereitschaft. Ich roch den süßlichen Duft seines Atems. Der Koloss rührte sich nicht vom Fleck, obwohl ich in die Hände klatschte, um ihn zu verscheuchen. In diesem Augenblick erinnerte ich mich an den Rat eines Metzgersohnes aus Kindertagen. Einem sturen Muni musst du nur auf die Schnauze hauen, wenn er nicht weichen will. Ich ging auf die Knie, kroch langsam auf ihn zu, holte aus und traf ihn hart mit der Faust gegen die Schnauze. Zu meinem Erstaunen wich er zurück und floh. Ich saß da, zitternd und lachte leise vor Erleichterung. Diese Erinnerung hatte mir wohl das Leben gerettet. In der folgenden Nacht grasen mehrere Stiere in der Nähe meines Zeltes. Ich hörte sie wieder kreuen und schwer atmen. Am nächsten Morgen war die Herde weit weg und meine Befürchtungen ebenfalls. Mein ursprüngliches Ziel rückte in die Ferne. Die Idee, bis nach Moskau zu radeln, war der Satz, mit dem ich aufgebrochen war. In Kopenhagen hätte ich 6 Wochen auf ein Visum warten müssen. Zu lange. Also nahm ich den Zug nach Italien. In Ancona entdeckte ich eine Fähre nach Haifa. Israel? Warum nicht? Drei Tage schaukelte ich über das Meer, durch den Korinthkanal bis Haifa. Dort begann ein neues Abenteuer. Ich radelte nachts, um der Hitze zu entgehen, schlief am Strand unter Sternschnuppen. Jeder Schweif schrieb für mich den Namen Nora in den Himmel. Doch die Idylle hatte Grenzen. An der Grenze zum Libanon hielten mich Soldaten an. Es war nachts. Sie sprangen aus einem Panzerwagen, Gewehre im Anschlag. Passport, sagten sie in harschem Ton. Als ich meinen Schweizer Pass zeigte, schüttelten sie die Köpfe. Are you crazy? Fedayeen landen hier offen und verüben Attentate. Gehen Sie sofort weg. Kaum waren sie verschwunden, legte ich mich wieder in den Sand.
Epilog.
Nur noch Lina, sag mal. Während der folgenden drei Wochen fuhr ich mit dem Velo kreuz und quer durch Israel. 8 Tage lang blieb ich in einem Kibbutz nahe Ashkelon, half bei der Olivenernte mit und lernte viel über Gastfreundschaft und harte Arbeit. Nach fast 4 Monaten wurde es Zeit für die Rückkehr. Nach Italien, durch die Alpen, ins Wallis und schließlich nach Freiburg. An einem kühlen Oktoberabend stand ich vor Noras Haus. Ich warf kleine Steinchen an ihr Fenster, so leise, wie man Hoffnung wirft. Es dauerte, bis sich ein Flügel öffnete. Sie stand dort, im weißen Nachthemd, die Augen noch schlafwarm. Kein Wort fiel. Sie verschwand kurz, kam zurück und warf mir ihren Haustürschlüssel. Ich fing ihn so vorsichtig, als könnte er zerbrechen. Ich stieg die Stufen hinauf. Drinnen roch es nach Seife und frisch gewaschenen Laken. Wir sprachen kaum. Manche Dinge gelingen nur, wenn man sie nicht erklärt. Am nächsten Tag trug ich ein paar wenige Sachen zu Nora. 2 Taschen mit Kleidern, einige Bücher, das reparierte Velo, das trotz der Beule im Rahmen treu war. Unsere Zeit bekam eine alltägliche Form und doch blieb in allem ein Hauch dieser Reise bestehen. Ich glaube, sie hat uns gut getan. Sie hat mich durchgeschüttelt und durchgeweht, hat neuen Raum geschaffen. Für sie, für uns, für 7 Jahre, die nicht perfekt waren, nur wirklich. Und der Satz, der uns von Anfang an begleitet hatte, blieb. Nummer nicht juffeln.